Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 3. Mai 2024. Was Sie da im Hintergrund sehen, ist ein Ausschnitt des Flughafens von Bangkok. Ich habe hier einen kurzen Aufenthalt und vielleicht gelingt es mir, beide Dailies fristgerecht aufzuzeichnen. Ja, die Ferien sind leider vorbei. Das Kapitel Vietnam muss vorderhand geschlossen werden. Aber eine Erkenntnis darf ich Ihnen noch auf den Weg geben. Und zwar bestimmt eben doch das Bewusstsein, das Sein, meine Damen und Herren. Sie kennen den berühmten Satz, ein marxistischer Satz, der genau umgekehrt lautet, das Sein bestimme das Bewusstsein, also die materielle Lage, in der man sich befinde, würde eben das Denken formen. Wenn Sie sich mit der Geschichte des Vietnamkriegs beschäftigen, dann stellen Sie fest, dass es eben auch genau umgekehrt sein kann. Das Bewusstsein bestimmt das Sein oder anders ausgedrückt, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Und das ist für mich eine der ganz zentralen Erkenntnisse, wenn ich mich da immer tiefer hineinversetze in diese Schlacht von Hue 1968, wo eben die Armeeführung der Amerikaner lange Zeit das schlicht verleugnet hat, dass diese Stadt voll besetzt wurde durch vietnamesische, nordvietnamesische Truppen. Das wollten sie einfach nicht wahrhaben. Der oberkommandierende Westmoreland, der bereits erwähnte General, er sagte, nein, da seien ein paar hundert Soldaten, die werde man dann wegputzen, wegfegen mit der Zeit. Ein paar US Marines würden da genügen. Dabei waren 10.000 nordvietnamesische Soldaten in dieser Stadt, die sie während eines ganzen Monats kontrollierten. Und aufgrund dieser krassen Fehleinschätzung, die eine Fehleinschätzung des Willens war, haben eben die Amerikaner viel zu wenig Soldaten dorthin geschickt, mit der Folge, dass eben sehr viele Amerikaner gestorben, verheizt sind. Und ich glaube, dieses Beispiel, das muss uns einfach zu denken geben, wenn man sich verrennt, wenn man etwas fast wie eine fixe Vorstellung einfach nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrnehmen möchte, dann kommt es eben himmeltraurig heraus. Und das ist für mich genau die Chiffre für die kriegerischen Ereignisse, die wir heute zu beobachten haben, etwa in der Ukraine. Da ist doch seit Anfang an die Bereitschaft, jetzt vor allem auch auf der westlichen Seite, überhaupt nicht gegeben, diesen Krieg in anderen als in diesen aufgewärmten Kaltkriegsschablonen wahrnehmen zu wollen. Andere Fakten, andere Stimmen, die werden einfach weggebürstet als landesverräterische Verirrungen, als liebe dienerische Anbiederung an einen fürchterlichen Potentaten. Ja, die Fehleinschätzung des Gegners, übrigens damals auch in Vietnam und heute, mir läuft es einfach kalt den Rücken hinunter, wenn ich lese oder höre in einer Selbstverständlichkeit, wie da der russische Präsident bei allen Fehlern, Abgründen und Missetaten, die er ja begangen hat, ich will das gar nicht abstreiten, das bestreitet gar niemand, aber dass man den Mann jetzt schon mit Formulierungen wie Puttler, das lese ich zum Teil, das ist sozusagen die landläufige Formel, die jetzt da kursiert. Ich meine, wenn ich solche Gleichsetzungen lese, dann bange ich etwas um den geistigen Zustand jener, die tatsächlich glauben, mit solchen Aussagen die Gegenwart charakterisieren zu können. Dies wollte ich noch nachtragen, denn Sie spüren es, ich bin nach wie vor mittendrin in der Lektüre. Jetzt aber die schweizerischen Themen. Krieg und Frieden spielen auch da eine Rolle. Die Schweiz lädt über 160 Delegationen zur Ukraine-Friedenskonferenz von Mitte Juni auf dem Birkenstock ein. Dazu gehören gemäß EDA Mitglieder der G7, der G20, der BRICS-Staaten, von UNO, OSZE, Europarat und Vatikan. Man wolle eine möglichst breite Teilnahme erreichen, heißt es, was natürlich ein Witz ist, wenn man nur eine Partei einlädt und die Russen außen vorlässt, nur eine Kriegspartei. Man wolle einen Weg für einen dauerhaften Frieden aufzeigen, heißt es da aus den Propagandaabteilungen des Außendepartements. Nimmt mich wunder, wie das ohne eine Kriegspartei gehen soll, es sei denn, die Konferenz rufe zum totalen Krieg oder zur bedingungslosen Kapitulation Russlands auf. Was das bedeuten würde, so eine Konfrontationsheraufbeschwörung, das wollen wir uns schon gar nicht ausmalen. Also man ist auch hier bereit, in der Schweiz auf Teufel komm raus, koste es, was es wolle, sich der Fiktion auszuliefern, dass man eine einseitige, eine parteibeziehende Neutralität leben könne. Freunde, das ist unmöglich. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und das ist genau das gleiche Denken, sozusagen strukturell jetzt analysiert, das ist genau der gleiche Wahnsinn, wie ihn die Amerikaner geistig in Vietnam vorexerziert haben. Es darf nicht sein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Hochinteressanter Artikel im Tagesanzeiger von Kollege Stefan Hähne über die Windräder als Vogelmassenguillotine. Der Biologe Stefan Weber hat unter einem Windrad am Gotthard 69 tote Vögel gefunden. Wenn Sie eine zerstörte, imposante Gebirgslandschaft sehen wollen, müssen Sie einmal den Gotthard mit seinen 5 Windkraftanlagen besichtigen. Doch damit nicht genug. Biologe Weber fand im Jahr 2021 69 tote Vögel, sogenannte Schlagopfer, unter einem einzigen Rad. Und die dortigen Masten sind lediglich 98 Meter hoch. Doch die Vogelwarte Sempach, wo Stefan Weber arbeitet, hat seine Beobachtung nie den Medien gesteckt. Sie fanden sich in einer Datenbank des Landesamts für Umwelt von Brandenburg. Das hat nun Konsequenzen für die Abstimmung über das Stromgesetz vom 9. Juni. Unter den Opfern am Gotthard befanden sich gefährdete Arten wie Neuntöter, Fitis oder Schafstelze. Sie fliegen aus Afrika im späten Frühling in ihre Brutgebiete. Die Tessiner Betreiberfirma AET will kein systematisches Monitoring der Schlagopfer. Klar, dass diese Firma nichts von den Zahlen des Biologen Weber wissen will und dass die politische Windkraftlobby das Thema sofort relativiert. Also das sind Massenvernichtungswaffen gegen unsere Fauna, gegen die Vögel, auch gegen bedrohte Vögel. Eine Fehlentwicklung, die hier angeschlagen wird, übrigens auch eine optisch-atmosphärische Fehlentwicklung, die zu einer Verschandelung der kostbaren Schweizer Landschaft führt. Nicht nur, dass die russische Sängerin Anna Netrebko vom KKL und vom Kanton Luzern ausgeladen wurde. Wie finden das eigentlich die Verantwortlichen des KKL? Wie findet das eigentlich die SVP, deren Regierungsrat Armin Hartmann die unfrohe Botschaft vertritt? Nein, jetzt geht der Tagesanzeiger auch auf Botschafter Thomas Gremminger von der SP los, weil der angeblich von russischen Wissenschaftlern für den Aufbau von informellen Netzwerken geworben habe und an einer russischen Konferenz für nukleare Abrüstung teilgenommen habe. Ja, was hätte er dann machen sollen? Woran hätte er teilnehmen sollen? An einer Konferenz zur nuklearen Aufrüstung. Der Leiter des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, das ist Thomas Gremminger, habe an einem Seminar zum Thema eine Zeit zum Handeln für die Wissenschaftsdiplomatie gesprochen. Gremminger habe an die Wissenschaft appelliert, Kommunikationskanäle offen zu halten und die Beziehungen für künftigen Dialog und Zusammenarbeit zu stärken. Gott sei Dank hat wenigstens noch der frühere Generalsekretär der OSZE einen Draht nach Moskau. Hoffentlich schneidet er diesen wegen der Hatz des Tagesanzeigers nicht ab. Ganz wichtig, die Diplomatie ist mehr oder weniger narkotisiert, abgestellt, eingemottet worden gegenüber Russland. Warum? Eben genau wegen dieses Feindbild-Rigorismus, wegen dieser Feindbild-Raserei. Die Verteufelung Putins dient nun mittlerweile allen unseren Staaten im Westen dazu, die Diplomatie zu beerdigen. Man versucht den Leuten sozusagen eine kollektive Hirnwäsche aufzubrummen, wonach es nur mit kriegerischen Mitteln gehe, diesen neuen Mongolensturm da aus Moskau aufzuhalten. Eine total einseitige, sich verengende und letztlich auch durch nichts belegte Sicht. Natürlich können Sie immer vom Schlimmsten ausgehen und sagen, na klar, der marschiert bis nach Lissabon durch. Aber worauf will man das abstützen? Aufgrund der gigantischen Gebietsgewinne Russlands jetzt in diesem Krieg seit 2 Jahren. Das ist ja geradezu ein Dokument dafür, dass die Durchschlagskraft der russischen Streitkräfte offensichtlich nicht ganz so groß ist, wie man sich das da vorstellt, in einigen dieser kriegsversessenen Kreise da auf unserer Seite. Warum überhaupt sollte Putin das tun? Quadratkilometer hat er genug. Das Problem, das die Russen seit vielen Jahren anmahnen, ist die Sicherheit. Sie wollen nicht, dass NATO Atomraketen gegebenenfalls in der Ukraine unmittelbar an ihrer Landesgrenze zu stehen kommen. Ich meine, das ist eine nachvollziehbare Befürchtung, eine Befürchtung übrigens, die auch andere Supermächte und Atommächte schon geäußert haben, nicht zuletzt die Amerikaner. Ich habe das Beispiel von der Kuba-Krise 1962 schon oft gebracht. Damals wollten die Sowjets Atomraketen stationieren auf Kuba. Was hat Kennedy gemacht, der damalige Präsident? Er hat den Russen, den Sowjets, mit Atomkrieg gedroht. Aber das muss man dem damaligen amerikanischen Präsidenten sehr zugute halten. Er hat aufgrund dieser Zuspitzung dann auch ein permanentes Telefon eingerichtet mit Moskau, um eben solche Verschärfungen rechtzeitig auf den diplomatischen Weg umzulenken. Und das fehlt heute. Und die Feindbildbewirtschaftung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und hier spielen auch die Medien eine ganz unrühmliche Rolle. Auch wieder, ich habe das bereits gesagt, im Kontrast zum Vietnamkrieg, wo die Journalisten heldenhafte Arbeit geleistet haben. Gemäß SDA kann der Bund künftig Daten aus Handys, Computern und anderen Datenträgern zur Identifikation von Asylsuchenden auswerten. In operativer Hinsicht seien noch Arbeiten zur Entwicklung einer IT-Lösung zur Anpassung der Prozesse im Staatssekretariat für Migration sowie zur Rekrutierung und Schulung des Personals erforderlich, schrieb der Bundesrat gestern in einer Mitteilung. Die Änderungen des Asylgesetzes und der dazugehörigen Verordnungen treten voraussichtlich am 1. April 2025 in Kraft. Die neuen Aufgaben werden gemäß früheren Angaben des Bundesrats künftig durch Mitarbeitende in den 6 Bundesasylzentren wahrgenommen. Es sei davon auszugehen, dass dafür zusätzliches Personal benötigt werde, 6 zusätzliche Vollzeitstellen und 6 zusätzliche Teilzeitstellen. Fast 3/4 der Asylsuchenden haben durchschnittlich in den letzten Jahren keine Ausweispapiere abgegeben. Darüber haben wir übrigens schon 2006 abgestimmt, über diesen Missstand mit dem neuen Asylgesetz. Damals gab es einen riesigen Aufschrei. Gemacht wurde offensichtlich nichts. Man muss jetzt wieder über genau das Gleiche brüten. Und ich sage Ihnen hier einfach meinen Eindruck. Ich glaube, diese ganze Asylbürokratie führt letztlich ins Nichts, weil auch bei unseren Behörden der Wille fehlt, die Rechtsordnung im Bereich der Zuwanderung, im Bereich der Asylgesetzgebung aufrecht zu erhalten. Ich halte auch sehr wenig von diesen Bestrebungen der Europäischen Union. Für mich ist das alles Fassadentheater, Oberflächlichkeit, sozusagen ein Placebo fürs Publikum. Aber der Wille, hier wirklich Gegensteuer zu geben, ich sehe ihn nicht. Und ich sehe auch bei den Medien viel zu viel immer noch, obwohl es nicht mehr so schlimm ist wie früher, immer noch viel zu viel Appeasement, Beschwichtigung gegenüber diesen Totengräbern unserer Asyltradition. Noch eine schlechte, noch schlechtere Nachricht von der Asylfront. Familienangehörige von in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Personen sollen künftig bereits nach 2 statt 3 Jahren nachgezogen werden können. Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung reagiert der Bundesrat auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EGMR. Dieser kam 2021 zum Schluss, dass die automatische Anwendung einer Wartefrist von mehr als 2 Jahren unvereinbar sei mit dem Recht auf Familienleben nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Bundesverwaltungsgericht passte darauf seine Rechtsprechung an. Nun will der Bundesrat das Ausländer- und Integrationsgesetz anpassen. Er hat an seiner letzten Sitzung die Vernehmlassung dazu eröffnet. Seit dem EGMR-Urteil muss das Staatssekretariat für Migration bereits ab einer Wartefrist von 2 Jahren prüfen, ob die Voraussetzungen für den Familiennachzug gegeben sind. Der Bundesrat will nun Rechtssicherheit schaffen und diese Praxisanpassung auf Gesetzesebene umsetzen. Die NZZ berichtet noch über die neueste Geldforderung der Jungsozialisten, was die Berufslehre betrifft. Die JUSO soll nun schon ab dem ersten Lehrjahr mindestens 1'000 Franken Monatslohn erhalten. Die NZZ hat sich dann bei der JUSO-Führung erkundigt, wie viele von den Vorstandsmitgliedern eigentlich eine Berufslehre gemacht haben. Die Antwort kam: vermutlich niemand. Also auch hier ein typisches Muster in der Politik. Je weniger man von etwas weiß, desto entschiedener kann man eine Meinung haben. Wenn Sie gar nichts wissen, dann können Sie sich auch absolut sicher sein in dem, was Sie erzählen. Es gibt ja dazu ein wunderbares Bonmot des verstorbenen amerikanischen Außenministers Henry Kissinger. Er hat mal formuliert, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Meistens ist Letzteres der Fall. Ja, die JUSO-Vorstellungen sind in der Theorie für sich genommen natürlich von Unfehlbarkeitsansprüchen gekennzeichnet, aber mit dem Praxisbezug mag es da doch dann und wann hapern. Meine Damen und Herren, das war es hier aus ganz ungewohnter Umgebung, auch mit ein paar Störgeräuschen am Flughafen. Bitte verzeihen Sie, aber wir wollen Sie natürlich am Freitag nicht ohne Weltwoche Daily in den Tag starten lassen. Übrigens, ich zeichne am Wochenende die Sendung wieder auf, der Pragmatikus. Sie können das anschauen. Am Sonntagabend gehen wir auf Sendung. Das Thema diesmal: wie kommen wir eigentlich an bessere Politiker? Muss man da die Auswahlverfahren stärken oder ist vielleicht in der Demokratie das Mittelmaß auch gewollt? Haben wir heute Untermittelmaß? Das sind Fragen, die wir dort klären werden. Ganz herzlichen Dank und jetzt dann, wenn es die Zeit erlaubt, noch die internationale Ausgabe. Danke.